Also, technische Probleme, mein Fehler, ich habe kein Linux benutzt. Also mein Name ist Matthias Werner. Jetzt kann ich das wieder abnehmen. Ich bin der hiesige, also TU Chemnitz, Professor für Betriebssysteme. Hab die Programmiersprache, um die es hier geht, vor ein paar Jahren kennengelernt, lieben gelernt. Habe es damals mit einem kleinen Projekt, einen kleinen Microkernel zu schreiben, ja, weil das Betriebssystem ist vielleicht nicht der allerbeste Anfang, um das zu lernen. Aber ich habe, das ist mir im Gedächtnis, viele Eigenschaften geblieben. Und jetzt kommen wir mal in den Vortrag rein. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da eine große Industriestudie gemacht habe, aber ich sehe die Arbeiten der Studierenden. Und um es höflich auszusprechen, die Softwarequalität ist häufig verbesserungsfähig. Also ich bin zwar schon langsam in dem Alter, aber ich will es trotzdem nicht so sein, jemand, der sagt, früher war alles viel besser. Nein, aber ich habe jetzt gerade im Vortrag zu meiner Verblüffung gelernt, dass sowas wie statisches Typing eine ganz neue Idee ist. Also was sind denn so die Phänomene, die man so findet? Das ist tatsächlich ein fehlendes Grundverständnis. Man findet häufig sowas wie Programmieren durch Ähnlichkeit. Da hat das mal irgendwie so ähnlich funktioniert. Das übernehme ich ja auch, ohne verstanden zu haben, warum das denn überhaupt geht. Oder, das war früher wirklich nicht, Vibe-Coding, was da zum Teil rauskommt, das wurde hier, glaube ich, auf den Linux-Tagen schon häufiger diskutiert. Also für die, die den Begriff nicht kennen, das ist Coding per KI, ohne dass ich selbst mir nochmal angucke, was da rauskommt. Aber auch die Wahl der Programmiersprache kann natürlich dazu beitragen. Solche Programmiersprachen wie Python oder JavaScript, die führen zu Quick und Dirty Programmierung. Das soll kein Rant gegen zum Beispiel Python sein. Ich liebe Python für seine Einsatzzwecke. Andersrum, klassische Systemersprachen wie C oder C++, die sind sehr fehleranfällig. Also insbesondere wegen der Speichersicherheit. Also wer mal C gelernt hat, der weiß, was da losgehen kann mit Dangling Pointers und Memory Leaks. Nicht, dass da die speicherbasierten Sprachen viel besser sind. Die Java-Programmierer sagen ja immer, wir haben keine Memory Leaks. Also die haben sich noch nie ihren fertigen Code dann wirklich angeguckt. So viel Memory Leaks, wie man zum Teil bei Java-Programmen hat, das muss man erstmal hinkriegen. Und Speichersicherheit ist ein ganz kritisches Thema. Ich habe hier mal so ein paar Kennzahlen genannt, also im Linux-Kernel werden ungefähr 2/3 aller Sicherheitslücken wirklich auf Speichersicherheit zurückgeführt. Oder auch bei Microsoft wird gesagt 70% und so weiter und so fort. Man kann das hier einfach mal durchgehen und viele Exploits gehen darauf zurück. Und jetzt kommt Rust ins Spiel. Also Rust lässt viele Fehler gar nicht erst zu. Das hat garantierte Speichersicherheit, garantierte Memory-Leak-Freiheit schon nicht. Aber man muss sich da sehr, sehr anstrengen, um wirklich einen Memory-Leak zu produzieren. Wenn die Sprache besseres Programmieren zulässt, teilweise erzwingt, warum dann nicht von Anfang an nutzen? Das hätte viele Vorteile. Der Compiler bringt ein exzellentes Feedback. Also natürlich, wie jeder Compiler, sagt er erstmal, hier ist ein Fehler. Fehlernummer so und so, aber man kann sich dann sagen, dem Compiler, erklär mal. Explain als Option mit der Fehlernummer und dann bringt er ganz lang Erklärung, wie dieser Fehler typischerweise zustande kommt, sagt auch, wie man ihn häufig beheben kann. Also das ist schon ein wirklich tolles Feedback, sodass man unmittelbar zurückkriegt, wo geht schief. Aber das erste Feedback ist überhaupt schon, dass der Fehler gekommen ist. Eben viele Sachen, die ein wo es ein C-Compiler oder C++-Compiler durchlaufen würde, sieht er schon nein, hier geht was schief. Kann natürlich am Anfang ein bisschen frustrierend sein, aber man lernt schnell. Man hat also ein sauberes Programmieren von Anfang an. Stellt sich also die Frage, warum nicht vielleicht mit so einer Sprache anfangen, das als Erstsprache zu nutzen? Guckt man sich da mal so um. Ich habe hier mal zwei Reddit-Threads ausgegraben. Ist mehr oder weniger der einheitliche Tenor? Nee. Ich würde es nicht als Beginner empfehlen, also damit irgendwo anzufangen. Ich sehe das nicht als Erstsprache, macht irgendwas anderes. Warum? Rust wird eine sehr steile Lernkurve nachgesagt. Will ich auch gar nicht dementieren. Man muss wahrscheinlich immer relativ schon viel wissen, ehe man was machen kann. Zumindest, wenn man so vorgeht, wie man sonst häufig in der Sprachlehre vorgeht. Aber ist das tatsächlich jetzt wirklich schwieriger, weil es ja häufig als schwierigere Sprache eingeschätzt wird als zum Beispiel C++. So, das für euch mal. Wer von Ihnen ist schon mal mit Rust in Berührung gekommen? Meine Hände hoch. Und das ist schön, eine große Mehrheit. Wer von denen glaubt, dass es schwerer ist als, sagen wir mal, C++? Keiner, das finde ich gut. Doch, da sind auch welche. Das wäre jetzt nämlich mal ein bisschen meine Überzeugungsarbeit hier, aber da renne ich ja offensichtlich offene Türen ein. Gucken wir uns mal an. Machen wir umgekehrt. Was ist denn schwierig an Rust?
Dass man nichts kompiliert bekommt für die Aufnahme.
Ich wiederhole mal für einen Stream, dass man es einfach nicht kompiliert bekommt.
Lifetimes.
Der große Sprachumfang. Traits. Ja. Borrow-Checker.
Das ganze Async-Ecosystem.
Das was?
Das ganze Async-Ecosystem.
Okay. Also, was man...
Dass man keine Abkürzung machen kann.
Man kann keine Abkürzung, was habe ich nicht verstanden?
Man muss es schon richtig von Anfang an
programmieren. Man muss es richtig von Anfang an, ja. Okay. Es liegt ein bisschen daran, dass Rust zum...
Aber C++ als Erstsprache ist ja auch nicht der richtige Vergleich, oder? Oder wird irgendwo C++ als Erstsprache?
Ja. C oder C++ wird durchaus häufig als Erstsprache gemacht. Also beispielsweise habe ich bis voriges Jahr C als Erstsprache gemacht und der Kollege, der Informatik 1 also wirklich macht, der hat C++ als Erstsprache gemacht.
Okay, dann bin ich überrascht. Aber das ist
ich meine, viele machen Java, aber das will ich dann überhaupt nicht drüber reden. Okay, das mag mein persönlicher Bias auch sein, aber als Systema sehen Sie vielleicht ein, dass ich durchaus eine Sprache nehmen will, die keine Garbage Collection hat. So, wie gesagt, vielleicht ist eine andere Didaktik notwendig. Ich bin jetzt aber kein Didaktiker. Ich bin, wie gesagt, Betriebssystema. Also habe ich nicht drüber philosophiert, sondern es implementiert. Und ich gebe bei uns den Erstsemesterkurs Algorithmen und Programmierung. Das ist ein relativ großer Kurs mit 10 Leistungspunkten. Das heißt, so ein Drittel eines Semesters sollte nur für diesen Kurs draufgehen, der Zeit. Es gibt pro Semester so immer um die 150 Teilnehmer aus 11 verschiedenen Studiengängen. Praktisch alle Studiengänge der also Bachelorstudiengänge der Informatik, aber auch von der Mathe, die da irgendwo sich Informatik vertiefen und so weiter und so fort. Es gibt auch Masterstudiengang drin aus der Informatik. Das ist ein Master für Geistes- und Sozialwissenschaftler. Das sind Leute, die eine Geistes- oder Sozialwissenschaft im Bachelor studiert haben und dann für einen Master nochmal so wechseln und versuchen, in die Informatik reinzukommen und diese beiden Gebiete zu verbinden. Es sind dort, ich frage das immer ganz am Anfang des Semesters ab, häufig schon so zu 50% ungefähr Vorkenntnisse. Aus der Schule oder privat, es gibt es noch nicht überall flächendeckend, dass Informatik Schulfach ist, überwiegend Python und JavaScript. Wie gesagt, die bisherige Sprache im Kurs war C. Und ich habe es jetzt mal auf Rust umgestellt. Okay, wie fängt man da an? Man muss natürlich die Leute dort abholen, wo sie schon etwas wissen, wo sie es kennen. Und das war zumindest meine Idee, ist der Funktionsbegriff. Den kennen Sie aus der Mathematik. Man hat sich herausgestellt, dass gerade bei den Geistes- und Sozialwissenschaftlern das so lange weg war, dass sie auch mit dem Funktionsbegriff noch nichts anfangen können. Damit hatte ich jetzt nicht so ganz viel gerechnet. Aber bei den meisten, die wissen noch aus der Schule, was ist eine Funktion. Und man kann, gibt es hier sowas wie, man sieht so eine Schreibweise, wie man es aus der Schule kennt und wie man es zeichnet, kann man relativ schön, oder hier diese Step-Funktion, kann man relativ schön und schnell und einfach in Rust schreiben. Wirklich sagen, wie wir berechnen eine Funktion. Da kommt auch hinzu, dass ich jetzt nicht so etwas wie ein Return unbedingt brauche in Rust, wie ich das in C und anderen Sprachen brauchen würde, sondern ich kann das hinschreiben und kann sofort was berechnen. So, und dann erzähle ich was über Typen und Ausdrücke. Dass man komplexere Ausdrücke bauen kann, dass eine Funktion in Ausdruck reinkommen kann. Und wir machen gleich eine, ich würde es jetzt nicht Typentheorie nennen, sagen wir mal Typenpraxis. Wir gucken uns die primitiven Typen an und überlegen, was ist denn genau ein Typ dabei? Also, klar, wir kennen sowas von dem, wir kommen von Funktionen her, da reden wir über sowas wie Wertebereiche, Mengen, aber jetzt können wir es technisch machen, ist auch noch die interne Darstellung eines Datums, also Achtung, Datum wie Singular von Daten, oder nicht wie das Tagesdatum. Werte annehmen kann, okay, das ist so ungefähr, wie man es kennt von Funktionen, die Mengen, aber auch eine gewisse Pragmatik. Wie kann sich das Datum verhalten? Und welchen Operatoren kann es ausgesetzt werden? Oder so, wofür will ich denn das Ganze nutzen? Also wenn man so will, schon kann in so einen Typ auch eine gewisse Semantik auch schon reingehen. Und wenn wir sagen, das Verhalten spielt bereits eine Rolle, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, an dieser Stelle schon über Traits zu reden. Denn Traits sind Eigenschaften oder Verhalten. Meine Verhalten ist eine Eigenschaft über die Zeit oder man kann es umgekehrt sagen, eine Eigenschaft ist kondensiertes Verhalten. Ich fange dann auch als allererstes mit Marker-Traits an. Also nichts weiter als gelabelte Bezeichnung für eine Eigenschaft und dann sagen wir, ja, hier, dieser Typ hat diese Eigenschaft jetzt und dieser Typ hat die Eigenschaft nicht und darauf können wir aufbauen. Das heißt, dieses Traits-Konzept, was man sonst irgendwo nachgeschoben kriegt, wird ganz zentral hier gleich am Anfang gebracht. Also Trait wirklich im Wortsinne auffassen. Und das macht sich insofern auch ganz gut, dass wir am Anfang nur Self-Methoden machen, also keine referenzierten Methoden, weil die primitiven Typen alle Kopie sind. Also für die Leute, die jetzt nicht so in Rust drin sind, Rust hat eine ziemlich ausgeprägte Move-Semantik. Das heißt, wenn ich einen Typ woanders zuweise, dann ist der Typ an der ersten Stelle, ich sag mal, weg. Man spricht in Rust von der Bindung. Sei denn, er ist ein Kopietyp, wo der Wert einfach kopiert wird, dann ist er tatsächlich an beiden Stellen da. Und so was wie ein einfacher Integer und viele anderen einfachen Typen, die sind halt alle Kopie und da fällt das hier gar nicht so auf zu diesem Zeitpunkt. Da hat man auch noch keine Probleme mit dem Borrow-Checker, weil das dann eben halt noch nicht ausgeborgt wird. So, was machen wir jetzt? Die Vorlesung heißt Algorithmen und Programmierung. Hat also außer dem reinen Programmiersprachanteil durchaus einen größeren algorithmischen Anteil. Und jetzt führen wir algorithmisch Rekursion ein. Was? Also Rekursion vor jeder Iteration. Warum? Gesundheit. Iteration ist nicht ganz einfach in Rust und da muss ich sowas wie Zustände und Ähnliches dazu betrachten. Und sobald ich Zustände betrachte, jeder, der schon mal Rust programmiert wird, dann fange ich langsam an, mir über den Borrow-Checker und Co. Gedanken machen zu müssen. Muss ich bei einer Rekursion nicht. Wenn ich nur Copy-Typen habe, kann ich damit alle möglichen Algorithmen wunderbar ausprägen. Ich kann also jetzt die klassischen Schulberechnungen machen, also was wie ein Euklidischen Algorithmus oder irgendwelche Flächenvolumen, sonst was Berechnungen, Physikaufgaben. Das geht jetzt alles schon. Kein Problem mit Borrow-Checker, kein Problem mit Lifetimes. Die Probleme habe ich zu dem Zeitpunkt nicht und ich habe bereits meine Berechnungserfolge. Also das Problem ist ja, dass man häufig so, dass man zu schnell frustriert ist, weil man keine Erfolge hat. Wenn man diesen Weg entlang kommt, hat man die Erfolge bereits. Das Einzige, was ich den Studenten mitgebe, ist ein kleines Modul, womit die Kommandozeile ausgewertet werden muss, sozusagen wird zu dem Zeitpunkt noch als Blackbox zur Verfügung gestellt, damit ich sofort Zahlen übergeben kann und damit können im Prinzip numerische Probleme in verschiedensten Algorithmen sofort gelöst werden. Okay, und jetzt gehen wir weiter. Jetzt gehen wir auf unseren Typen weiter. Jetzt kriegen wir komplexere Typen, Tuples, Arrays, Structs, Enums. Und bei Enums schieben wir, ohne das jetzt groß explizit zu behandeln, gleich Polymorphide mitunter. Weil klar, ein Option-Typ gibt es für mehrere Haupttypen oder sowas wie ein Result. Wunderbare Methode, wie man irgendwo die Fehlerbehandlung machen kann. Und wir führen das mit Threads weiter. Wir sagen nicht, wie aus der Objektorientierung kommt. Ja, wir haben Typen, die irgendwie ihre Methoden haben. Und dann, wie gesagt, häufig in den Lehrbüchern wird dann Threads zum Schluss gemacht. Nö, die Dinger haben einfach, können eigene Threads haben, weil wir ja neue Typen schaffen, weil sie ein spezielles Verhalten brauchen. Also sprich, die Eigenmethoden sind nur eine spezielle Art und Weise von Threads. So betrachten wir es also von dieser Seite. Und erst jetzt, wo wir uns über komplexere Typen unterhalten haben und da vielleicht mal auf Grenzen stoßen bei Arrays oder den statischen Strings, erst jetzt werden Bindungen eingefügt, also das, was man in anderen Sprachen als Variablen bezeichnet. Und sofort an dieser Stelle wird über Referenzen, Verleihregeln, Lebenszeiten, Slices als Spezialfall von Referenzen geredet. Das heißt, das wird in einen Zug zusammen eingeführt, sodass man sich gar nicht erst daran gewöhnt, schlechte Gewohnheiten anzunehmen an der Stelle. Und natürlich muss irgendwann mal über Lebenszeitannotationen gesprochen werden. Aber das sind einfach, wenn man das gleich macht und sagt, ja, der Compiler ist wunderbar clever, aber hier braucht er mal Hilfe, weil er eben nicht genau weiß, welche Referenzen ihr wirklich meint. Da müsst ihr ihm mit Lifetimes helfen. Dann wird das Ganze viel organischer wahrgenommen. Und im Übrigen, wenn man jetzt nicht aus einem Programmierstil kommt, den man so aus Java und Co. gewöhnt ist und Referenz, ohne es zu wissen, braucht man so häufig gar nicht Lifetimes. Also bei mir selbst ist mir aufgefallen, wenn ich zu häufig Lifetimes-Annotationen machen muss im Code, dann sollte ich meinen Code sowieso nochmal überdenken. Vieles kann ich da tatsächlich verzichten. Und wir gehen weiter mit sowas jetzt mit, wir sprechen über Speicher. Das ist das Thema, ich komme von unten. Was ist der Unterschied zwischen Stack- und Heap-Speicher? Und da bisher war alles auf dem Heap, jetzt wollen alles auf dem Stack, jetzt wollen wir was auf dem Heap tun, damit wir die größere Dynamik haben. Dann wird auch erklärt, wie Vektoren und Strings und sowas funktionieren. Dass es eben Typen sind, die in beiden Welten leben, die auf dem Stack leben und auf den Heap legen und wo der Stack-Anteil mithilft, den Heap-Anteil mit zu verwalten. So, und jetzt natürlich, wo wir auch nicht statische Aufzählungen haben, ist es natürlich Zeit, über Iteratoren zu sprechen und über Iteration und bei der Gelegenheit gleich, sonst ist es in Rast nicht so richtig schön, bei der Gelegenheit gleich über Closures. Ich meine, über Funktionen haben wir ganz am Anfang schon gesprochen, dass Funktionen First Class sind. Da hatte ich ein bisschen Angst, dass das irgendwie die Studierenden abschreckt. Aber wenn sie das am ersten Mal in der R-Sprache mithören, das ging relativ glatt durch. Das war nicht so der Aufreger, wie das bei vielen anderen ist, wenn man das so ganz spät hört. Okay. Und an der Stelle haben wir Generics eingeführt. Wir hatten ja schon mal Polymorphie, wir hatten schon Traits, da war das gar nicht mehr so die große Schwierigkeit, zu sagen, wir haben die schon benutzt, wir haben es bei Options, wir haben die Schreibweise schon benutzt, jetzt machen wir das mal eine Verallgemeinerung von etwas, was wir die ganze Zeit schon benutzt haben. Kommen noch ein paar Regeln dazu, aber es ist jetzt nicht so was ganz Neues und Überraschendes. So, und dann kommt noch ein bisschen Modularisierung, damit es auch so ein bisschen in Software Engineering reingehen kann. Und wir diskutieren Bibliotheken, sowohl wie das Konzept ist, wie man statische Bibliotheken baut, wie man dynamische Bibliotheken baut und nutzt. Wir schreiben eigene Bibliotheken. Und das ist es eigentlich schon. Also, das ist natürlich noch nicht, weil, wie gesagt, der Kurs ist ein Kurs über Algorithmen und Programmierung und ich will, dass Sie auch ein bisschen Tooling und Ähnliches kennenlernen. Das heißt, es ist drumherum und zwar verzahnt mit der Sprachlehre, so dass man nicht immer nur das eine oder das andere hat, sondern versucht, möglichst gut die Wechselwirkung darzustellen. Es werden am Anfang Algorithmenmodelle diskutiert. Rekursion hatte ich schon, es wird defensives Programmieren besprochen und wie Rast das dann natürlich unterstützt, dass man viel schöner defensiv programmieren kann in Rast als in vielen anderen Sprachen. Oder wenn es nicht schöner ist, man wenigstens dazu gezwungen wird, es trotzdem zu machen. Es wird Problemmodellierung gemacht. Übrigens so als formale Methoden sowas wie Graphen diskutiert. Graphen ist der große Graus für den Rast-Programmierer. Klar, es wird an der Stelle auch irgendwie RC-Typ oder sowas erwähnt. Aber Lehre, was ich modelliere, muss nicht eins zu eins so im Code kommen, sondern ich kann einen Graphen wunderbar in einer Adjazenzmatrix oder sowas darstellen und die kann ich wiederum wunderbar mit einem Vektor irgendwo wieder nutzen. Wir haben auch als algorithmische Ansätze sowas wie Backtracking oder Automaten. Jetzt nicht, da geht es nicht ums Parsen, sondern damit wir Zustände gut im Griff kriegen und wir nicht irgendwo überall Variablen rumliegen haben, kann man das immer relativ gut mit einem Automatenmodell programmieren. Wie gesagt, mir geht es hier um die Programmiererseite. Die Theoretiker machen dann irgendwo, nutzen das Automatenmodell dann für Sprachparsen und so. Das ist noch nicht hier meine Sache, ist immer noch erstes Semester. Aber wir diskutieren auch mal schon Probleme der Korrektheit und der Komplexität. Schon mal so erste Anstriche in Richtung O-Kalkül und sonst was, damit sie ihren eigenen Code ein bisschen beurteilen können. So, und damit ist tatsächlich das erste Semester weitgehend um. Was wir hier dezidiert nicht haben, also man hat damit keine vollständige Beherrschung von Rast. Wir haben nicht unsicheres Rast. Das war ja auch überhaupt nicht das Anliegen. Ja, später, wenn man für Betriebssysteme programmiert, dann kommt man nicht drum rum. Schon wegen einem Sprachinterface zu anderen Sprachen. Ich diskutiere nicht eigene Makros. Das ist ja, wenn man so will, nochmal eine Sprache in der Sprache, die eingebettet sind. Ich diskutiere nicht Nebenläufigkeit, steht überhaupt nicht in der Modulbeschreibung. Nebenläufigkeit kommt später, das erste Mal tatsächlich im Kurs Betriebssysteme, aber dann gibt es Multicore-Programmierung und Ähnliches. Hier soll, es ist erstmal kompliziert genug für einen Erstsemestler tatsächlich prozedural zu programmieren, aber das sollten Sie dann hinterher können. Parallel zu der Umstellung auf die Sprache haben wir auch die Lehrform ein bisschen auf den Kopf gestellt. Wir verzichten auf die klassische Vorlesung. Da sind, wie gesagt, 11 verschiedene Kurse drin. Und auch innerhalb der Kurse ist es sehr heterogen. Man hat also sehr unterschiedliches Vorwissen. Und wenn man dann eine Vorlesung macht, ist man garantiert für die einen zu langsam, für die anderen zu schnell. Für die dritten hat man nicht die richtigen Beispiele. Deshalb haben wir auf ein Modell, was an das Flipped Classroom oder Inverted Classroom abzielt, oder zumindest nah dran ist. Das heißt, wir haben ein ausführliches Skript. Jetzt kriege ich das hier umgeschaltet, dass ich da mal rein... Also mit, hier sieht man es ein bisschen, schöner wäre es, wenn man es größer machen kann. Hier, aber aus, dass man es auf eine Seite kriegt, kriegt man nicht.
Mit dem Mausrad, und andere Richtung.
Ja, okay, mal. Ctrl D. Bei dem Viewer?
Ja, einfach nur D.
Nur D. Na, sieht auch schon ganz gut aus. Na, so kriegte ich auch nicht. Also kriegt man es auch auf Einzelseiten.
So?
Ja, ich glaube, das andere war besser. So, mit C kriegt man es tatsächlich hier mal. Okay. Also, was wir gemacht haben, ist, man sieht hier immer mal so farbliche Markierungen oder also hier unter, mit unterschiedlichen Farbcodes oder unterschiedliche QR-Codes hier an der Seite. Wir haben den Text, der sozusagen über das Basic hinausging, noch gegliedert. Also das ist für die, die ein bisschen die Hintergründe interessieren, die sowohl historischen Hintergründe als auch vielleicht technische Vertiefung, als auch Vergleich mit anderen Programmiersprachen, die sie vielleicht schon gelernt haben, ist das immer so eingebaut. Oder, mal sehen, ob das, nee, hier ist gerade mal nicht, ob das klappt. Jetzt bin ich gespannt, ob das auf dem Rechner klappt. Bei den Codebeispielen kann man draufklicken und dann wird im Rust Playground gleich der entsprechende Code geöffnet und man kann damit rumspielen. Das heißt, die Studis kriegen immer einen Abschnitt zum selber durcharbeiten. Und wenn sie dann in die Veranstaltung kommen, die wir dann nicht mehr Vorlesung nennen, sondern die wir Diskussionssession nennen, dann können sie bereits mit, haben sie ein gewisses Vorwissen und können fragen, wo, was sie nicht verstanden haben. Dann können wir diskutieren. Am Anfang ist das Übliche, sie wissen gar nicht, was sie nicht verstanden haben. Das ist vollkommen okay. Deshalb habe ich am Anfang immer so ein paar Testfragen, die mit einem Classroom-Feedback-System beantwortet werden. Also heute haben ja alle ihre Handys oder sowas damit und dann gibt es A bis C Antwortmöglichkeiten und dann sieht, kann man diskutieren, wenn da Häufungen sind, wo was schiefgelaufen ist. Erfahrung war, am Anfang brauchten wir das als Anhaltspunkt, nachher im Laufe des Semesters sind die Studierenden immer intensiver darauf gekommen, selbst am Anfang Fragen zu stellen, also ihre eigenen Knackpunkte zu finden. Das Ganze wurde begleitet durch Übungen, praktische Übungen am Rechner. Ein bisschen was, was wir gelernt haben, dass es dann in der zweiten Hälfte des Semesters sich die Studierenden hinter einem Rechner ein bisschen mehr versteckt haben. Wir hatten diese ganz früher keine, hatten wir reine Papierübung. Das hat dann dazu geführt, dass wir sie schwer an den Rechner rangekriegt haben. Jetzt werden wir das vermutlich im nächsten Durchgang mixen. Am Anfang Rechnerübung und später dann ein bisschen mehr auf Papierübung gehen. Außerdem haben wir, damit sie gezwungen werden, sich damit auseinanderzusetzen, semesterbegleitende Prüfung. Das heißt, alle 14 Tage ein Programmierbeleg. Der erste Programmierbeleg ist noch so mit Google Blockly, damit sie irgendwo einfach bloß ein bisschen algorithmische Ideen kommen. Aber ab dem zweiten Programmierbeleg ist da immer Rastcode tatsächlich drin. Das ist dann nach einem Monat fällig. Da sollten sie schon ganz einfache Algorithmen können. Okay. Ich habe ja gesagt, dass meine Angst war, aber hier wird die Angst offensichtlich gar nicht geteilt, dass es als zu schwierig gilt. Rast ist zu schwierig. An der Uni gibt es ja immer Feedback-Instrumente. Ich meine, ich mache immer meine eigene Evaluation am Ende des Semesters, aber es gibt auch, da kann ich ja gezielt vielleicht Fragen stellen, wenn ich selbst stelle, immer die zentrale Evaluierung, die von Zeit zu Zeit kommt. Die letzte war 2000, von Algorithmenprogrammierung war 2000, 2001 und jetzt kam das Zufall, ich habe tatsächlich die Studentenkommission darum gebeten, dass sie es gleich machen, wurde das gleich der erste Durchgang mit evaluiert. Und so die zentralen Fragen, ist es denn zu schwierig? Die verbürgen sich meistens, es war zu schnell oder die Anforderungen waren zu hoch. Hier mal der Vergleich. Die Anforderungen an mich waren zu hoch, also ganz links ist niedrig, zu niedrig, rechts ist zu hoch. Zu niedrig war es weder bei C noch bei Rust. Aber man sieht, es ist tatsächlich nicht als schwerer, sondern sogar als einfacher empfunden worden. Gleiches gilt für die Geschwindigkeit. Ich meine, die Unterschiede sind jetzt nicht so richtig dolle stark und es ist auch nur ein Datenpunkt. Und dazu kommt noch dazu, dass das Jahr 2021 gerade war, wo wir Corona hatten. Da war vielleicht eine oder andere Sache auch noch als schwer empfunden worden. Dadurch, dass wir da alles nur mit Teleteaching und ähnlichem machen konnten. Aber die große Befürchtung, die ich von einigen Kollegen gehört hatte, das ist zu schwierig, das ist nicht handhabbar als R-Sprache oder dass man vorne in den Reddit-Threads gelesen hat, das hat sich nicht bewahrheitet. Auch wenn man mal guckt, dann so, was würden Sie der Veranstaltung für eine Note geben? Die ist sogar besser geworden. Jetzt habe ich aber auch mal meine eigene Evaluierung und habe gefragt, was waren die größten Schwierigkeiten? Und da kamen so ungefähr die Sachen, die hier jetzt im Raum auch kamen. Borrow-Checker. Tatsächlich haben Leute gesagt, Unterschied zum anderen Sprachen. Das kam hier so ähnlich, glaube ich, auch. Lifetimes. Okay, dann habe ich gesagt, prima. Und jetzt nur die Leute, die vorher keine andere Sprache gelernt hatten. Und da fielen die Sachen alle weg. Also das Einzige, was ein bisschen rasttypisch ist davon, ist das Verwenden von Traits. Aber Rekursion, Konzept von Speicher, das hätte ich im C-Kurs oder C++-Kurs oder so auch gehabt. Also, was ist jetzt die Erkenntnis? Die Schwierigkeiten von Rust, zweifellos sind, es ist eine komplexe Sprache, die liegen nicht in erster Linie in seinen eigenen Sprachkonstrukten, sondern dass man sie häufig aus der Perspektive von anderen Programmiersprachen betrachtet. Dass man sozusagen vielleicht Sachen sogar verlernen muss oder schöner ist natürlich, man verlernt nicht, sondern man tritt einen Schritt zurück und versucht, sich etwas neu anzueignen. Und gerade deswegen, weil man hier dann gleich etwas gründlich macht und es vielleicht sogar Schwierigkeiten macht, wenn man zu irgendwie in was anderem schon drin war, bin ich der Überzeugung, dass Rust eine gute Erstsprache ist. Deshalb schließe ich hier mit dem Zitat, eine Programmiersprache, die nicht beeinflusst, wie sie übers Programmieren denken, die lohnt sich gar nicht erst gelernt zu werden. Und natürlich auch so Linux, wir sind Linux-Tage, hier das Skript, wer uns interessiert ist, das ist unter Creative Commons. Klar, und ist es auch, ich war zum Schluss nur noch ein paar Wochen vor den Studierenden mit dem Schreiben, es sind noch jede Menge Fehler und Tippfehler und Formatierungsfehler und so weiter drin. Wer mir ein Feedback gibt, kriegt mindestens ein Vorwort, eine Dankesagung mit rein. Und ich bedanke mich jetzt für die Aufmerksamkeit. Habe ich gut aufgeholt.
Gibt es noch Fragen?
Haben Sie in den Programmierbelegen irgendwelche Unterschiede festgestellt? Also vielleicht auch hinsichtlich der Codequalität, wie am Anfang gesagt wurde?
Bei den Programmierbelegen gilt eine etwas harsche Regel. Code, der nicht übersetzt, wird gar nicht erst angenommen. Und damit kann ich eben viele Fehler können gar nicht auftreten. Insofern, ja, es ist besser, aber das liegt eben daran tatsächlich, dass die Sprache das erzwingt.
Ganz am Anfang hatten Sie ja gesagt, dass Rust ja bevorzugt Rekursionen macht. Jetzt ist es aber so, dass meistens Iterationen schneller sind als eine Rekursion. Hat sich da irgendwas getan?
Ich sage nicht gesagt, dass es bevorzugt Rekursionen macht. Ich habe gesagt, dass Rekursionen tatsächlich einfacher zu verstehen sind, weil man weniger Rahmenbedingungen braucht. Was ist, Sie haben eine ausgezeichnete Optimierung bei Ihren Iteratoren, dass es sich nicht lohnt, irgendwie tatsächlich mit den klassischen Weilschleifen oder sowas die zu schreiben, da es tatsächlich mitunter der Iteratorcode, der in anderen Sprachen ja häufig einen großen Overhead hat, nicht immer, das hängt auch ab, wie man das irgendwie schreibt, aber mitunter sogar schneller als das Handgeschriebene.
Okay, danke.
Und Sie sind gerade dabei, auch noch eine gute Tail-Rekursion reinzubringen. Dann dürfte auch da die Speicherbelastung weniger sein.
Ja, was mich interessiert ist, wie das Ganze dann im weiteren Vorlesungsbetrieb integriert wird, weil was da jetzt ja komplett fehlt, ist ja die objektorientierte Programmierung. Das ist ja in Rust jetzt nicht so, vielleicht die Traits, aber viele wichtige objektorientierte Sachen, die dann auch irgendwie in UML oder anderen Sachen gebraucht werden, sind dann ja gar nicht da.
Jetzt kommt eine große Frage, was ist eine Objektorientierung? Da gibt es mindestens zwei Schulen. Da gibt es die Schulen, die aus Simula kommen, die dann Richtung C++ und Richtung Java gingen. Aber ich weiß nicht, ob bekannt ist, derjenige, der Objektorientierung erfunden hat, den Begriff erfunden hat, von dem stammt die Sprache Smalltalk, die ein ganz anderes Konzept von Objektorientierung haben. Also, ein bisschen ist Ihre Frage wieder so in die Richtung, das kenne ich jetzt anders. Ja. Tatsächlich, die Sachen, weshalb ich objektorientiere, Code-Nachnutzung, lässt sich aus meiner Sicht mit einer Sprache wie Rust viel besser machen, wo ich mit den eine Art Interface-Begriff habe, anstatt irgendwie tatsächlich mal das ganze Objekt reinzuklumpen. Also um es mal als Anekdote zu erzählen, Gosling, also der Erfinder von Java, wurde mal zu gar nicht allzu langer Zeit, zu irgendeinem Jahrestag, wo sie eine Java-Konferenz hatten, gefragt, was würde er denn anders machen, wenn er jetzt Java nochmal neu erfinden würde? Und da hat er geantwortet, nicht viel, aber ich würde die Objekte weglassen. Da haben sie alle gelacht, genauso wie Sie jetzt. Und dann hat er gesagt, ja, im Prinzip kann ich mit dem Schnittstellenkonzept genau das Gleiche und besser erreichen. Und darauf ist Rust tatsächlich optimiert. Und wenn ich aus der Perspektive betrachte, ist es auch eine objektorientierte Sprache.
Ja, erstmal vielen Dank für den wunderbaren didaktischen Ansatz. Also ich habe in der Vergangenheit mehrere Rust-Workshops selbst gemacht und bin dann halt auch immer wieder darüber gestolpert, dass die anderen Programmiersprachen das Sprachverständnis letztendlich für die Leute versaut hat, gerade in Sachen Objektorientierung, weil da das abstrakte Denken irgendwie vollkommen anders geleitet wird. Ich würde mal in die Richtung fragen, da ja entsprechend dieses Rust-Ökosystem ja immer mehr anwächst und halt gerade, denke ich mal, sehr viele Dinge durch so diese Makros auch ein bisschen versaut wird und letztendlich auch der Rust-Compiler dadurch so ein bisschen entschärft wird. Aus Ihrer Sicht, was fehlt aktuell in dem Rust-Ökosystem, was halt an vielen Stellen noch so extern nachgeliefert wird, was aus Ihrer Lehrerfahrung es für die Studenten schwierig macht?
Das ist schwer zu sagen. Also aus der Lehre, ich bin ein ziemlicher Purist. Ich lasse die Leute ich nutze am Anfang das Ökosystem praktisch nicht. Ich führe Cargo ein, wenn ich Module einführe. Sondern ich erwarte, dass die Leute am Anfang auf der Kommandozeile ihre Befehle eingeben, damit sie wissen, was bewirkt eine Option, was macht das andere nicht. Irgendwo eine IDEs können sie nutzen, wenn sie wissen, was die IDE macht. Aber ich drücke auf den Knopf und dann passiert irgendeine Magic. Das ist nicht schön. Was aus meiner Sicht deshalb am ehesten fehlt, ist, dass man eventuell sowas hätte, dass die für die Cargo-Tommel nicht irgendwie bloß zum Schluss als Magic irgendwo steht, wo ich mir nie angucke oder mal was reingucke, sondern wo man das vielleicht ein Stück in Richtung, na, Makefile will ich jetzt gar nicht sagen, geht, aber wo man da irgendwo die Semantik ein bisschen besser darstellen kann.
Ist es nicht sinnvoller, die Studenten einfach mal mit einer anderen Erstprogrammiersprache auf die Nase fallen zu lassen, damit die überhaupt wissen, dass es sowas gibt wie Speicherfehler oder ähnliches und dann zu Rust zu wechseln?
Aus meiner Sicht nicht. Beobachtung, schlechte Angewohnheiten kriegt man viel schlechter raus, als sie von Anfang an draußen zu lassen.
Meine Frage zur Akzeptanz außerhalb des Lehrstuhls. Also wie klappt die Koordination da, dass dann nicht die Studenten in Kürze bei anderen Lehrstühlen dann doch wieder C machen dürfen oder plötzlich doch Java für Sachen einsetzen?
Ich habe nichts dagegen, wenn die, was sie lernen sollen, ist ja nicht in erster Linie eine Sprache. Sie sollen programmieren lernen. Und wenn man sauber programmieren lernt in einer Sprache, dann ist es einfacher, auf eine andere wieder überzugehen. Nein, ich jede Sprache kann durchaus seinen Sinn haben. Ja, über manche kann man diskutieren, aber also im letzten Kapitel bespreche ich esoterische Programmiersprachen, um den Horizont ein bisschen zu erweitern.
Also als kompletter Beginner in der Programmierung kann ich zumindest sagen, dass es Rust schwerer ist zu lernen, weil es einfach weniger öffentliche und kostenlose gute Ressourcen gibt, als jetzt zum Beispiel bei
C++
oder, ja, ich meine, aber bei C++ und Java gibt es die ja wie Sand am Meer im Gegensatz.
Wo Sie recht haben, ist dezidiert in der Literatur. Und zwar nicht, weil es so wenig, da gibt es mittlerweile einiges, sondern weil die Literatur alles diesen Mindset hat. Ich erkläre euch den Unterschied zu anderen Programmiersprachen nicht aus sich selbst. Ich habe schon überlegt, ob ich mein Skript irgendwann mal als Buch veröffentliche, da muss ich aber noch einen Haufen Arbeit reinstecken.
Ja, ich habe den Kommentar und zwar, ich studiere gerade an der TU Dresden Informatik und dort haben wir jetzt Algorithmen und Datenstrukturen mit Python angefangen. Und ich muss sagen, das ist, also ich hätte das lieber auch mit Rust gemacht, weil wir haben eine Linked List in Python auf einer Liste implementiert, wo dann der Pointer als Listenindice war und das ist ja irgendwie...
Kann man aber auch machen.
Kann man machen, aber ich weiß nicht, ob das...
Es geht ja um die abstrakte Idee der Struktur.
Ja, ich weiß aber nicht, ob das so gut rüberbringt.
Als jemand, der seit 9,5 Jahren seine Brötchen mit Java verdient und vor 1,5 Jahren Rust angeschnuppert hat, muss ich der vorletzten Frage widersprechen und sagen, ich finde die frei verfügbaren Ressourcen Rust erheblich besser als die für Java. Für Java muss man nämlich sehr genau wissen, welchen Dingen man trauen kann. Und man muss vor allem die 99% Müll aussortieren, die im Internet zu dieser Sprache rumfliegen. Rust hat großartige, quasi einen großartigen Einstieg auf seiner offiziellen Website. Sowas hat man bei Java nicht.
Aus Ihrer Erfahrung, wie viele Studierende bleiben denn auf ihrer Erstprogrammiersprache hängen?
Das weiß ich nicht. Ich nehme an, in ein paar Jahren wird es wieder eine neue Sprache geben, eine bessere Sprache. Worum es mir geht, ist, dass die Leute systematisch drüber nachdenken und nicht, ich programmiere aus dem Gefühl raus, sondern das ist eine Ingenieurtechnik. Und dass sie die sauber beherrschen, darum geht es mir. Dass sie eine neue Sprache dann auch lernen, ist gut. Ich wollte jetzt keine so, meine Eifel hätte es jetzt auch gemacht, aber die ist eben zu exotisch, dass man sie wirklich nicht einsetzen kann. Rust wird eingesetzt, das ist aus meiner Sicht eines der besten Trade-offs, die man haben kann.
Aus meiner Erkenntnis bleiben viele Leute auf Java hängen, weil sie Java als Erstprogrammiersprache gelernt haben und dann kommen sie davon nicht wieder runter, weil ja Java so toll ist.
Das ist zu befürchten. Also toll ist es nicht, aber...
Die Frage war, aus seiner Erkenntnis bleiben viele auf Java hängen.
Ja, eigentlich nur einen kurzen Kommentar. Ich mache seit vielen, vielen Jahren C++. Ich glaube, ich kann es immer noch nicht. Also zum Thema Schwierigkeit der Sprache. Und nach Ihrem Vortrag habe ich mal Lust, Rust zu probieren. Vielen Dank.
Das freut mich. Wobei, Rust kann ich mehr als C++, aber es haut einen auf die Finger, wenn man die Fehler und Abkürzungen, die man in C++ mal so schnell macht und sich dann einschleichen, da haut Rust einen auf die Finger.
Ganz herzlichen Dank an Professor Dr. Matthias Werner für den exzellenten Vortrag. Vielen Dank.